ARD Sounds.
Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Vor rund 50 angehenden Priestern spricht Pascal Schreiber das Tischgebet auf Latein. Im Priesterseminar Herz Jesu im oberpfälzischen Zeitzkofen ist das auch die gängige Sprache in den Gottesdiensten, die der Priesternachwuchs unter der Ägide von Seminarleiter Pascal Schreiber zu feiern lernt.
Das Latein hat natürlich ein einigendes Band. Wenn ich nach New York oder nach Mexiko oder auf die Philippinen gehe, dann finde ich die gleiche Messe wieder. Und das katholische Dogma will ja immer auch sehr präzise sein. Und die lateinischen Ausdrücke und die lateinische Sprache, weil sie eben eine tote Sprache ist, gewährleistet eigentlich nicht dieses ständige sich anpassen müssen.
Anpassung kommt für Pascal Schreiber nicht in Frage. Bei der Glaubensverkündigung nicht und auch nicht in den Gottesdiensten, die in der katholischen Kirche längst in den Muttersprachen gefeiert werden. Pascal Schreiber hat aber auch von offizieller römisch-katholischer Stelle kein Mandat, Priester auszubilden. Das Seminar in Zeitzkofen gehört zur Pius-Bruderschaft. Die Priestergemeinschaft ist in Abgrenzung zu lehramtlichen wie liturgischen Reformen in der katholischen Kirche entstanden. Offiziell gehören die weltweit rund 750 Pius-Brüder, ihre Kirchen und Gottesdienste auch nicht mehr zur römisch-katholischen Kirche. Und in diesem Sommer will die Bruderschaft nun zum zweiten Mal in der Geschichte in eigener Regie Bischöfe für ihre Gemeinschaft weihen.
Die letzten Bischofsweihen der Bruderschaft waren vor 38 Jahren und einfach dabei sein zu dürfen. Und die Seminaristen dürfen ja auch alle dann dort einziehen, haben spezielle Plätze. Am Tag darauf darf unser Seminar bei der ersten feierlichen Bischofsmesse von einem der Neugeweihten die liturgischen Dienste übernehmen. Sie dürfen den gregorianischen Choral singen. Also einfach eine große Vorfreude und ja, auch ein bisschen eine Spannung noch, wie das dann sein wird.
Kurz nachdem Pascal Schreiber mit dem BR über die angekündigten Bischofsweihen gesprochen hat, wurde bekannt, er selbst soll einer von vier neuen Bischöfen der Pius-Bruderschaft werden. Bis zum Weihetermin am 1. Juli 2026 wollte sich Schreiber dann nicht mehr öffentlich äußern. Die Weihen sind schließlich ein Kirchenpolitikum. Gut möglich, dass der Vatikan dann sagt, die Neugeweihten sind exkommuniziert. Ausgangspunkt der Frontstellung von Pius Bruderschaft und dem Vatikan ist das Zweite Vatikanische Konzil. Die Versammlung aller katholischen Bischöfe ruft Papst Johannes der 23. ein. Am 11. Oktober 1962, als das Konzil beginnt, sagt Johannes der 23. vor allen im Petersdom versammelten Bischöfen:
Nostrum non est preciosum und tesaurum solum custodire.
Es ist nicht unsere Aufgabe, nur zu bewahren, als ob wir uns einzig und allein für das interessieren, was alt ist. Machen wir uns stattdessen mit Freude und ohne Angst an das, was unsere Zeit erfordert.
Beim Konzilsauftakt klingt damit das programmatische Schlagwort an, das Johannes der 23. für das Konzil erfunden hat. Aggiornamento.
Also die Verhäutigung von Kirche, und das ist keine billige Anpassungsstrategie, aber eine Erneuerung der Kirche, die auf den Papst hierarchisch sichtbar verengte Verkrustungen aufbricht und in den Dialog mit den modernen Gesellschaften kommt.
Jan-Heiner Tück ist Dogmatikprofessor an der Universität Wien und hat pünktlich zum 1. Juli, an dem die Pius-Brüder eigenmächtig neue Bischöfe weihen wollen, ein Buch zum Thema vorgelegt. Der Titel: Ausverkauf des Konzils. Die Päpste und die Pius-Bruderschaft. Eine Konfliktgeschichte.
Man kann natürlich an der Pius-Bruderschaft sehr schön die Errungenschaften des Konzils verdeutlichen. Also die Pius-Brüder lehnen die ökumenische Öffnung, die interreligiöse Öffnung ab, vor allem auch die Wiedergewinnung eines konstruktiven Dialogs mit dem Judentum durch das Konzil. Aber sie lehnen eben auch Religions- und Gewissensfreiheit ab und natürlich die Liturgiereform.
Dabei ist der spätere Gründer der Piusbruderschaft selbst ein Teilnehmer des Konzils, Erzbischof Marcel Lefebvre. Der gebürtige Franzose tritt nach seiner Priesterweihe im Jahr 1929 dem Missionsorden der Spiritaner bei und ist viele Jahre im französisch kolonialisierten Afrika tätig.
Wenn man sich die Biografie von Lefebvre vor Augen führt, ist man erstaunt, was der da in Afrika alles ins Werk gesetzt hat, als Missionar, als Bischof, später sogar als apostolischer Delegat für das gesamte französischsprachige Westafrika. Also unter seiner Ägide ist die Zahl der Katholiken verdoppelt worden. Er hat dort auch staatliche Mittel aus dem eigentlich laizistischen Frankreich locker machen können. Aber er hat in Afrika die Vorreformen vor dem Konzil in Europa nicht mitbekommen. Und er ist durch seine Ausbildung in Rom in den 20er Jahren sehr stark geprägt durch antimodernistische Vorstellungen. Er hat also einen versteinerten Traditionsbegriff und da liegen die Probleme.
Doch dass es ein Glaubensgut gibt, das über Jahrhunderte unverändert blieb, ist ein Irrtum. Allein das Papsttum, wie wir es kennen, mit Unfehlbarkeit und Jurisdiktionsgewalt, ist erst im 19. Jahrhundert erfunden worden. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil greift Johannes der 23. nun Einsichten der kritischen Bibelauslegung auf, die liturgische Erneuerungsbewegung und auch die Notwendigkeit wachsender Toleranz gegenüber anderen Religionen, allen voran dem Judentum nach dem Holocaust. Die Mehrheit der Konzilsväter ist Mitte der 60er offen dafür, andere nicht.
Es gab vielfältige Stimmen. Lefebvre hat sich früh mit der konservativen Minorität zusammengeschlossen. Die haben eine eigene Gruppe gebildet und er hat sich auch in den Konzilsdebatten selbst kritisch zu Wort gemeldet, vor allem gegenüber Dignitatis Humanae, also diesem Dokument, das die Religions- und Gewissensfreiheit anerkennt. Aber er hat faktisch alle Dokumente unterzeichnet. Das haben ihm später dann auch Kritiker seiner Kritik vorgehalten. Man muss allerdings sagen, dass die hartnäckige Weigerung im Blick auf die Konzilsreform dann erst nach 65 voll eingesetzt hat.
Nach 1965, nach dem Konzil, werden dessen 16 Dokumente weltweit in der Kirche rezipiert und in den Punkten umgesetzt, wo sie konkrete Veränderungen vorsehen. Am sichtbarsten ist die Erneuerung der Liturgie. Bis zu dem Zeitpunkt sind die katholischen Gottesdienstbesucher mehr Zaungäste in den Kirchenbänken. Der Priester in reichlich Gold und spitzenverziertem Gewand steht mit dem Rücken zu den Gläubigen. Die Messgebete betet er in den Altarraum hinein, auf Latein. Nun bestimmen die Konzilsväter, die Gottesdienstriten mögen künftig, Zitat, den Glanz edler Einfachheit an sich tragen und seien der Fassungskraft der Gläubigen angepasst. Dafür ist der Muttersprache einen weiteren Raum zuzubilligen. 4 Jahre später liegt ein neues Messbuch vor. Danach wird, mit wenigen späteren Änderungen, bis heute Gottesdienst in katholischen Kirchen gefeiert.
Die Kirchen sind von den Diözesen abhängig und die Diözesen haben eine neue Liturgie in allen Kirchen eingeführt. Sie haben die Altäre umgestellt, die Statuen weggenommen, das Mobiliar der Kirche verändert, die Zeremonien abgewandelt. Damit sind wir nicht einverstanden. Wir sehen nicht, warum das, was früher gut war, es heute nicht auch noch sein sollte.
So sagt es Marcel Lefebvre 1988 in einer BR-Dokumentation anlässlich der ersten großen Konfrontation mit dem Vatikan. Lefebvre will Bischöfe weihen. Für seine Piusbruderschaft, die zu dem Zeitpunkt schon 18 Jahre besteht. Als Namensgeber wählt Lefebvre programmatisch den Namen jenes Papstes, der den katholischen Klerus 1910 noch auf den sogenannten Antimodernisten-Eid verpflichtet. Pius X. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist auch der Antimodernisten-Eid Geschichte. Lefebvre ist aber weiterhin überzeugt,
die Ketzerei der Gegenwart ist der Liberalismus. Der Liberalismus hat sich im Innern der Kirche installiert, obwohl er von den früheren Päpsten immer verurteilt wurde. Er hat die liturgischen Reformen eingeleitet und dieser eigenartige Ökumenismus, bei der alle Religionen ungefähr gleich viel wert sind.
Und seine Piusbruderschaft soll dem Liberalismus weiter die Stirn bieten. Lefebvre wählt verschiedene Orte in der Schweiz für seine Bruderschaft, erklärt Jan-Heiner Tück.
Anfänglich studieren seine Seminaristen in Fribourg. Da registriert er dann auch Aufbruchsbewegungen, verlagert dann die Ausbildung nach Écône, also ins Wallis. Dann verselbstständigt sich die Sache, also er beginnt dann Priester zu weihen, ohne ein Inkardinationsrecht zu haben. Also, dass man als Bischof seine Priester auch in einer Diözese verankert. Das hat er ja nicht. Er ist ein Bischof ohne Diözese und weiht trotzdem so, dass Paul VI., nachdem er ihm Briefe geschrieben hat, ihn dann suspendiert von seinem Amt, weil er ohne Erlaubnis weiter ordiniert.
Denn die Zahl derer, die unter Lefebvres Ägide Priester werden wollen, nimmt zu, weltweit. Neben Écône gibt es bald auch in Frankreich, Australien und den USA Seminare der Bruderschaft. Die deutsche Ausbildungsstätte für Pius-Brüder in Zeitzkofen im Landkreis Regensburg eröffnet 1978.
Also man muss sich vorstellen, überall gehen die Zahlen runter. Es gibt keine Priesteramtskandidaten mehr. Also Anfang der 70er Jahre ist allgemein eine Krise. Bei ihm wächst der Zuspruch, aber er wird älter, er überschreitet die Schwelle von 80 Jahren und er fragt sich, wie geht's mit der Piusbruderschaft weiter? Und so kommt's dann zum Eklat.
Nämlich die ersten Bischofsweihen, die Lefebvre im Juni 1987 ankündigt.
Eh bien, c'était bien mon intention, lorsque j'ai parlé le 29 juin.
Am 29. Juni habe ich bei den Priesterweihen in Écône meinen Wunsch angekündigt, mehrere Bischöfe zu weihen, um meinem Lebenswerk einen Bestand zu sichern. Ich werde älter und daher bin ich entschlossen, drei Bischöfe zu weihen.
Doch ohne Zuspruch des Papstes darf kein Priester zum Bischof geweiht werden. Wer es doch tut, zieht sich und den Neugeweihten automatisch die Exkommunikation zu, also den Ausschluss aus der römisch-katholischen Kirche. So regelt es das katholische Kirchenrecht. In Rom wirbt Lefebvre aber vergeblich um die nötige Erlaubnis und weiht am 30. Juni 1988 in Écône trotzdem. Für Lefebvre ist damit eine geistliche Notlage abgewendet, wie er sagt. Denn ohne neue Bischöfe wäre nach seinem Tod niemand mehr da gewesen, der Priester für die Piusbrüder hätte weihen können. Und ohne Priester auch keine lateinischen Gottesdienste und Predigten gegen das Zweite Vatikanische Konzil. Der Vatikan stellt im Anschluss tatsächlich die Exkommunikation von Lefebvre und den vier neugeweihten Bischöfen fest. Ausgerechnet diejenigen, die so katholisch sein wollen, stehen damit nicht mehr unter dem Papst. Die Vorgänge von damals sind bei den älteren Piusbrüdern in Zeitzkofen in guter Erinnerung. Matthias Gaudron war 1988 selbst Seminarist in der oberpfälzischen Ausbildungsstätte. Heute lehrt er dort Dogmatik.
Also 88 hat Rom ja eigentlich nur gesagt, dass die ipso facto Exkommunikation, die im Kirchenrecht für eine solche Tat angedroht ist, eingetreten ist. Nun gibt es aber auch einen anderen Paragraphen im Kirchenrecht, der sagt, wenn derjenige, der so eine Handlung vollzieht, meint, und selbst wenn er nur subjektiv meint, im Notstand zu sein, dann tritt diese Exkommunikation nicht ein. Von daher war tatsächlich auch danach umstritten, ob diese Exkommunikation überhaupt eingetreten ist. Also das haben auch Kirchenrechtler gesagt, die nicht Mitglieder der Priesterbruderschaft sind.
Thomas Schüller ist nicht Mitglied der Piusbruderschaft. Er lehrt mit ordentlichem Auftrag des Bischofs Kirchenrecht an der Universität Münster.
Es gehört zu den Märchenerzählungen der Piusbrüder, dass man in einer geistlichen Notsituation zur unerlaubten Bischofsweihe zurückgegriffen hätte, weil eben die Frage des geistlichen Notstandes entscheiden nicht die, die sich erklären, sich in einem solchen Zustand zu befinden, sondern allein der Papst und insofern ein Ablenkungsmanöver, um davon abzulenken, dass sie sich ins Schisma bewegt haben, 1988, wo ja auch direkt danach der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Josef Ratzinger, von einem schismatischen Akt gesprochen hat.
So steht es auch in dem kurz darauf vorgelegten apostolischen Schreiben Ecclesia Dei. Darin schreibt Papst Johannes Paul II. Auch, wo dieser schismatische Akt der unerlaubten Bischofsweihen herrührt.
Die Wurzel dieses schismatischen Aktes ist in einem unvollständigen und widersprüchlichen Begriff der Tradition zu suchen. Unvollständig, da er den lebendigen Charakter der Tradition nicht genug berücksichtigt, die, wie das Zweite Vatikanische Konzil sehr klar lehrt, von den Aposteln überliefert, unter dem Beistand des Heiligen Geistes einen Fortschritt kennt.
Lefebvre sagt dagegen:
Ich bin der Ansicht, dass die Tradition der Prüfstein für die Annehmbarkeit der Konzilstexte sein muss. Stimmen die Texte mit der Tradition überein, akzeptieren wir sie. Sind die Texte zweideutig, interpretieren wir sie im Lichte der Tradition. Stehen die Texte aber im Gegensatz zur Tradition, akzeptieren wir sie nicht.
So sieht man das auch heute noch in der Piusbruderschaft. 35 Jahre nach dem Tod ihres Gründers. Matthias Gaudron.
Also wir lehnen nicht das gesamte Konzil ab, aber wir haben Schwierigkeiten mit einigen Punkten. Also dass man mit den Andersgläubigen reden muss, ist auch vorher schon klar gewesen. Aber es war doch das Ziel der Kirche, die Menschen, die nicht den katholischen Glauben haben, zu überzeugen, dass die katholische Kirche doch die von Christus gegründete Kirche ist und sie zu ihr zu führen. Und das wird seit dem Zweiten Vatikanum als Rückkehrökumene verspottet.
So lehnen die Pius-Brüder das Ökumene-Dekret des Konzils mit seiner Öffnung für den Dialog mit anderen Kirchen ab. Genauso wie die Konzilserklärung Nostra Aetate, die in anderen Religionen Wahres und Heiliges anerkennt. Kirchenrechtlich stellt Thomas Schüller aber klar:
Man muss alle Texte zur Gänze anerkennen. Will man in der vollen Gemeinschaft der römisch-katholischen Kirche bleiben, tut man dies nicht, ist man eindeutig im Schisma. Es ist eine schwierige Situation, denn es gibt nicht wenig katholische Christen, die die bei den Piusbrüdern gefeierte alte Liturgie immer schon als richtigen Ort empfunden haben. Allerdings, da es diese Möglichkeit in der vollen Gemeinschaft der römisch-katholischen Kirche gibt, besteht eigentlich kein geistlicher Bedarf mehr, bei den Piusbrüdern diese Art der Feier der Heiligen Messe zu feiern.
Noch Johannes Paul II. Hat kurz nach den unerlaubten Bischofsweihen von 1988 die Gründung der Petrusbruderschaft veranlasst. Die Gemeinschaft von Geistlichen besteht bis heute, bekennt sich zum Konzil und feiert mit dem Segen des Papstes Gottesdienste nach dem vorkonziliaren Messbuch. Wie viele Piusbrüder und ihnen Verbundene damit bleibend unters Dach der römisch-katholischen Kirche geholt werden konnten, lässt sich kaum sagen. Papst Benedikt XVI. Hatte da aber nochmal nachgefasst. 2007 gibt er allen Priestern in den Ortskirchen die Befugnis, nach dem vorkonziliaren Messbuch Gottesdienste zu feiern. Jan-Heiner Tück.
Hier ist eine gewisse Fehlwahrnehmung da gewesen, so als würde Benedikt damit auch das eigene Erbe, das Zweite Vatikanum, zur Disposition stellen, was gewiss nicht seine Absicht war. Also Ratzinger war schon unter Paul VI., der das Konzil zu Ende geführt hat, mit der Causa befasst. Also wie können wir Lefebvre und seine Leute in die Kirche zurückholen?
Doch Benedikts Ansinnen lässt zurückschrecken, weil mit der breiten Wiederzulassung des vorkonziliaren Messbuchs nun auch die darin enthaltene Karfreitagsfürbitte für die ungläubigen Juden wieder allerorts gebetet werden darf. Dabei will die katholische Kirche dem Judentum seit dem Konzil eigentlich auf Augenhöhe begegnen. Benedikt lässt die Fürbitte ändern und geht einen entscheidenden Schritt auf die Piusbrüder zu.
Was er nicht hätte tun sollen, er hat die Exkommunikation der traditionalistischen Bischöfe der Piusbruderschaft aufgehoben, ohne diese Aufhebung klipp und klar an die Anerkennung des Zweiten Vatikanums, und zwar des gesamten Textkorpus, zu binden. Also abgesehen davon, dass jetzt einer der vier traditionalistischen Bischöfe auch noch ein Holocaust-Leugner war, was die ganze Sache dann medial zum Super-GAU hat werden lassen.
Per Dekret erklärt Benedikt XVI. Die Exkommunikation von 1988 für nichtig, um die Einheit der Universalkirche in der Liebe zu fördern und das Ärgernis der Spaltung zu überwinden, wie er schreibt. Was Benedikt übersieht, ist die Äußerung von einem der rehabilitierten Bischöfe, Richard Williamson. Das schwedische Fernsehen strahlt ein Interview mit Williamson aus, aufgenommen aus Anlass der Priesterweihe eines schwedischen Seminaristen, in dem der Bischof die Existenz von Gaskammern im Holocaust leugnet. Der Papst muss sich für die Panne, wie er es später nennt, rechtfertigen und das angeknackste Verhältnis zum Judentum wieder in Ordnung bringen. Die Öffentlichkeit schaut nun genauer auf die Pius-Bruderschaft und ihre Verkündigung. In der ZDF-Sendung Johannes B. Kerner diskutiert Pius-Bruder Matthias Gaudron damals mit dem Hamburger Weihbischof Hans-Jochen Jaschke.
Pater Gaudron, der Papst wollte den Pius-Brüdern die Hand reichen durch die Rücknahme der Exkommunikation. Jetzt hat er eine Reihe von Problemen.
Das ist nicht die Meinung der Pius-Bruderschaft. Also ich bin hier nicht, um diese Äußerung von Bischof Williamson zu verteidigen. Das ist außerhalb jeder Diskussion. Aber ich denke, dass das einfach ein Anlass gewesen ist, um diese Rückkehr zu verhindern in der Kirche.
Vermuten Sie eine Intrige dahinter?
So würde ich das nicht sagen. Aber es ist doch auffällig, dass dieses Interview ja schon am 1. November gemacht worden ist.
Und in Deutschland war das,
ja? In Deutschland, ja. Und gerade zu dem Zeitpunkt, wo das Gerücht sich breit machte, dass der Papst daran denkt, die Exkommunikation aufzuheben, strahlt man das aus.
Der Zeitpunkt der Ausstrahlung des Interviews ist völlig irrelevant. Was er gesagt hat, ist relevant. Das finde ich nicht so
interessant. Aber unerträglich ist auch, andere Religionen schlecht zu machen. Ja, was im Internet über Mohammed steht. Also das ist unerträglich. Und da wird ein ganz dumpfer, brauner Sumpf geweckt.
Und so Sätze wie der deutsche Piusbruder Pater Schmidberger manchmal sagt, wie zum Beispiel, eine Kreuzschändung ist die schlimmere Tat als die Terrorangriffe vom 11. September. Oder AIDS ist manchmal eine Strafe Gottes.
Ich meine, da greift man irgendwelche Zitate raus.
Natürlich suchen wir Zitate raus.
Ich kann doch einem anderen Menschen nicht sagen, Gott straft dich für dieses oder jenes Verhalten. Das ist selbstgerecht und pharisäisch.
Das sagen wir das ja auch nicht.
Nach den Aussagen ihres Bischofs dauert es mehr als 3 Jahre, bis die Pius-Bruderschaft Richard Williamson ausschließt. Die Öffentlichkeit berichtet seither kritischer über die ausscherende Priestergemeinschaft.
Wir wollen beten, gerade auch an dieser Stelle, weil in diesem Gebäude, also hinter Ihnen, wurden schon unzählige, noch nicht geborene Kinder grausam umgebracht.
Schlagzeilen macht 2022 etwa diese Gebetsaktion der Pius-Brüder in Freiburg gegen Abtreibung. Oder auch, dass der AfD-Politiker und Jurist Maximilian Krah die Bruderschaft steuerlich beraten haben soll. Und mit den für 1. Juli 2026 angekündigten Bischofsweihen in Ekon machen die Pius-Brüder nun erneut Schlagzeilen mit ihrem Kerngeschäft. Der Revolte gegen Rom, die auch künftig weitergehen soll. Von den 1988 geweihten Bischöfen leben nur noch 2, beide inzwischen Ende 60. Pascal Schreiber, der designierte Bischofsanwärter und Chef im Salzkofener Priesterseminar, ist 53. Als lediglich klar war, dass neue Bischöfe geweiht werden, aber nicht er, sagte Schreiber noch,
das wäre schon unsere Hoffnung, dass Rom eigentlich noch diese Bischöfe absegnen würde. Und die Exkommunikation, das ist wirklich Worst Case. Das Schlimmes können sie nicht machen. Aber wir sind letztes Jahr nach Rom gepilgert. 7000 Leute haben eine Prozession zu Petersdom gemacht. Ja, das macht keine Schismatiker, die nach Rom pilgern und am Grab der heiligen Apostel beten.
Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller sieht das anders und zieht eine vorläufige Bilanz.
Alle bisherigen Versuche, sie zu reintegrieren, sind gescheitert und werden auch scheitern. Solange die Pius-Brüder sich im Besitz der vollen Wahrheit verstehen und dem Papst und dem Bischofskollegium Irrglauben vorwerfen. Und auch die aktuellen Auslassungen der Funktionsträger der Pius-Bruderschaft lassen nicht erkennen, dass man von dieser Position abrückt.
Noch kurz vor dem anberaumten Termin der Bischofsweihen haben die Pius-Brüder eine sogenannte katholische Glaubenserklärung an Leo XIV. Gerichtet. Die Medien titelten kritisch: Pius-Bruderschaft erklärt dem Papst den Glauben. Der dargelegte Glaube kommt gänzlich ohne Bezug und Bekenntnis zum Konzil und seiner Texte aus. Demgegenüber hat sich Papst Leo schon zum Zweiten Vatikanischen Konzil als Leitstern auf dem Weg der Kirche bekannt. Auf dieser Linie warnte der Vatikan bereits, die Bischofsweihen der Piusbrüder hätten kein päpstliches Mandat. Sie seien auch jetzt wieder ein schismatischer Akt. Wenn es tatsächlich dazu kommt, sagt der Dogmatiker Jan-Heiner Tück,
dann wird spannend sein, wie Papst Leo reagiert. Johannes Paul II. Hat eben direkt nachdem also die unerlaubten Bischofsweihen 88 erfolgt sind, den schismatischen Akt rechtlich festgestellt, das heißt also Exkommunikation. Und das müsste Leo XIV. Eigentlich auch tun, auch aus Loyalität zu seinem Vorgänger. Aber ich warne auch davor, jetzt die Piusbrüder mit unfreundlichen Vokabeln zu bedenken. Das Konzil hat im Blick auf nicht-katholische Christen dafür geworben, einen freundlichen Sprachstil zu hegen. Die lesen dieselben Schriften der Bibel wie wir. Sie sind getauft, sie feiern dieselben Sakramente. Und dann kann man immer nur sagen, ein Schisma muss kein Schisma bleiben, es kann auch saniert werden.
Für diesen innerkirchlichen Streit wird der Juli also spannend.
Traditionalisten gegen Rom. Die Piusbrüder weihen wieder. Eine Sendung von Simon Berninger. Redaktion Matthias Morgenroth. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2026.